Der Name Ben, der war letztes Jahr der beliebteste Jungenname in Deutschland. Und er stand schon in den 11 Jahren vorher immer ganz oben auf der Hitliste der Namen. Auch Hanna, Lea, Noah und Jakob nennen deutsche Eltern ihre Kinder gerne. Wieso sind jüdische Vornamen heutzutage so beliebt in dem Land, in dem man Juden vor 80 Jahren die Namen Israel und Sarah in den Ausweis zwang? Wir suchen nach Antworten. Nächste Woche ist Purim. Das Fest erinnert an die Lage der Juden im antiken Persien. Wir beleuchten gleich die Lage der Juden im heutigen Iran. Ich bin Gerald Bayroth. Ich grüße Sie. Ich habe heute einen Krachmacher bei mir, eine Ratsche. Und mit dieser Ratsche übertönen Jüdinnen und Juden nächste Woche in der Synagoge einen Namen, ab Mittwochabend. Ich gehe auch hin und mache auch Krach. An Purim liest man nämlich in der Synagoge das biblische Buch Esther vor. Für den Vortrag gibt es einen eigenen Sprechgesang, der so nur an Purim ertönt.
Vayhi bime Achashverosh, hu Achashverosh, hammolech mehoddu ve'ad kush sheva.
Die Geschichte von Purim geht so. Im Persischen Reich der Antike leben viele Juden. Die wollen allerdings den König Ahasverosch nicht anbeten, denn die störrischen Juden kennen nur einen Gott. Ein hoher Regierungsbeamter will daraufhin alle Juden aufhängen lassen. Und dieser Regierungsbeamte heißt Haman. Jedes Mal, wenn in der Geschichte der Name Haman auftaucht, übertönen die Juden in der Synagoge den Namen mit Klatschen, mit Buhrufen und eben mit der Ratsche. Die Geschichte geht übrigens gut aus für die Juden. Am Ende hängen Haman und seine Gefolgsleute am Galgen. Das Fest hat Züge von Karneval oder Fasching. Juden verkleiden sich und trinken auch kräftig Alkohol. Wir möchten heute auch ins Persien des 20. und 21. Jahrhunderts schauen, denn vor 40 Jahren hat die Islamische Revolution das Land von Grund auf verändert. Die Revolution des Ayatollah Khomeini hatte anfangs auch unter denen zahlreiche Anhänger, die sich nicht sonderlich für den Islam interessierten, unter Linken, unter Demokraten, unter Sozialisten. Als die Revolution dann immer blutiger wurde, flüchteten viele tausend Menschen aus dem Land. Unter ihnen waren viele Juden. Mein Kollege Philipp Peimann-Engel von der Jüdischen Allgemeinen kommt aus einer solchen jüdisch-iranischen Familie, die geflüchtet ist. Ich habe mich vor der Sendung mit ihm unterhalten und ihn zuerst gefragt: Herr Engel, wie oft erzählt man sich in Ihrer Familie Geschichten vom Leben im Iran?
Man erzählt sich sehr, sehr viele Geschichten. Das erstmal vorweg. Die Familie meiner Mutter ist vor 40 Jahren geflohen aus dem Iran, weil sie Juden waren. Dort war es nicht mehr möglich, gut und sicher zu leben. Das ist 4 Jahrzehnte her, aber der Iran und Persien, wie wir immer sagen, ist sehr, sehr präsent in unserer Familie.
Also in Ihrer Familie sagt man Persien und nicht Iran?
Wir sagen immer Persien, genau, wenn wir Iran meinen. Meine Mutter verfolgt die Nachrichten in Persien. Sie kocht persisch jeden Tag. Sie telefoniert jeden Tag fast mehr als eine Stunde mit den Verwandten aus Persien, die verstreut sind in alle Welt, in Israel, in den USA leben die, in Australien und in anderen Städten in Deutschland, vornehmlich in Hamburg. Es gibt zu Pesach die Tradition, dass man sagt, nächstes Jahr in Jerusalem. Das sagen wir auch, aber bei uns in der Familie ist so ein bisschen das Motto, nächstes Jahr in Teheran, weil sich eben sehr, sehr viel nach wie vor um Persien in unserer Familie dreht.
Pesach sollten wir vielleicht erklären, das Fest im Frühjahr, das den Auszug aus Ägypten feiert. Das ist jetzt noch nicht, jetzt ist erstmal Purim. Und Sie haben gesagt, es war eigentlich für Ihre Familie nicht mehr möglich, im Iran zu leben. Was hieß das im Einzelnen, nicht mehr möglich?
Sie wollten nicht mehr in diesem Land leben, obwohl sie den Iran, obwohl sie Persien über alles nach wie vor lieben, weil es nicht mehr möglich war, ein Leben in Freiheit dort zu führen. Man muss dazu sagen, außerhalb von Israel lebt im Iran die größte jüdische Gemeinschaft. Das sind zwischen 15.000 und 20.000 Juden. Aber die Familie, wie sehr, sehr viele andere Juden meiner Mutter, hat beschlossen, wir wollen nicht mehr dort leben, weil es eben nicht möglich ist, dort erfolgreich zu sein, weil es eben nicht mehr möglich ist, dort in Freiheit zu leben und weil es auch ja einen sehr, sehr stark ausgeprägten Antisemitismus in dem Land gibt. Das gab es auch schon vor 1979, vor der Revolution, aber nach 1979, also nach Machtübernahme der Mullahs, hat das nochmal sehr, sehr stark zugenommen und das wollte meine Familie nicht mitmachen. Die haben sich gesagt, nichts wie raus aus diesem Land und zwar in einer Nacht- und Nebelaktion.
Sie selbst sind später geboren.
Ja.
Haben Sie den Iran jemals gesehen?
Leider, 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 leider nein. Ich bin 1983 geboren, also 4 Jahre nach der Islamischen Revolution. Wie im Vorspann gesagt, ich bin Redakteur bei der Jüdischen Allgemeinen und äußere mich natürlich auch politisch hin und wieder über den Iran. Und ich hatte einmal vorsichtig nachgefragt beim Auswärtigen Amt. Da wurde mir und dem Rest der Familie dringend geraten, nicht in den Iran zu reisen. Es kann gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es nicht gut geht. Und die Gefahr ist zu groß und es ist der große Traum von meiner Mutter mit uns Kindern. Ich habe noch 2 Geschwister, einmal nach Teheran zu reisen, einmal ans Kaspische Meer und einmal wirklich den Ort zu sehen, ja, von dem sie immer so lebendig erzählt jeden Tag.
Wie ist das, wenn man von so einem Ort jeden Tag hört und ihn selber nicht besuchen kann?
Das ist sehr seltsam. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn wir wirklich mal die Gelegenheit haben sollten, wenn sich die politischen Ereignisse ändern, kann mir wirklich gut vorstellen, wenn wir dann tatsächlich mal da sind, dass vieles ganz, ganz anders ist als in der Fantasie. Das hat man ja häufiger im Leben. In dem Moment, wo ein Traum Wirklichkeit wird, ist es dann doch immer auch ein bisschen anders, als man sich das zuvor vorgestellt hat. Aber nichtsdestoweniger ist es ein Traum.
Sie selbst sind im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Bochum. Wie viel erzählt man da Mitschülern? Meine Familie stammt aus dem Iran. Wir sind jüdisch oder hält man lieber die Klappe? Wie ist das?
Also ich habe die Klappe gehalten. Mein bester Freund Ömer, der wusste das, den habe ich das erzählt, weil das Vertrauen sehr, sehr groß war. Und das hat uns beide, ehrlich gesagt, als beste Freunde sogar noch enger zusammengeschweißt, weil das einfach irgendwie dann auch nochmal eine besondere Freundschaft war, der Moslem und der Jude. Andere haben das am Rand vielleicht mal mitbekommen, wo es dann halt auch dumme Sprüche gab. Nicht nur dumme Sprüche, es gab Mitschüler, denen das vollkommen egal war. Aber ja, in der Regel habe ich da keine große Sache draus gemacht, weil wir natürlich alle wissen, was für Probleme das nach sich ziehen kann.
Bei dem Namen Ömer würde ich mal vermuten, türkischer Hintergrund,
ja,
dem Freund?
Türkischer Moslem.
Dieser Tage beginnt das Purimfest, ein Fest, das ein bisschen an Karneval erinnert, aber da geht es um das Überleben des jüdischen Volkes im antiken Persien. Und hört man die Geschichte von Purim eigentlich anders, wenn man selbst aus dem Iran stammt?
Ich glaube schon, dass man die Geschichte anders hört. Also man muss dazu sagen, jeder Jude in Deutschland und generell in der Welt, der bewusst jüdisch ist, dem bedeutet dieses Fest natürlich auch was. Aber ich glaube, dass man als persischstämmiger Jude nochmal anders auf dieses Fest schaut, weil das dann nochmal von besonderer Bedeutung ist. Wir feiern ja eben, das muss man zur Erklärung sagen, an diesem Tag die Errettung des jüdischen Volkes, also von uns aus der drohenden Gefahr in der persischen Diaspora. Es ist eine geschichtliche Erzählung, aber sie ist natürlich hochaktuell und sehr, sehr gegenwärtig und präsent, besonders für uns, ja, persische Juden. Und insofern schauen wir da vielleicht nochmal mit besonderem Blick darauf und mit besonderem, ja, wie soll ich sagen, das Herz schlägt am Purim dann nochmal etwas schneller, würde ich sagen.
Die Geschichte von Purim ist hochaktuell für mich auch, weil es um das Thema Antisemitismus auch geht. Jedenfalls,
ja,
kann man sie so lesen. Alle Juden im Persischen Reich sollen umgebracht werden. Das ist ein wesentlicher Punkt in der Geschichte. Wie sehr beschäftigt Sie das Thema Antisemitismus in der Geschichte?
In der Purim-Geschichte? Na, es ist eine sehr, sehr aktuelle Geschichte. Wie gesagt, damals wollte man uns vernichten im Iran. Heute ist es zum Glück nicht mehr so. Aber die Geschichte ist sehr aktuell, weil nach wie vor Juden im Iran oder in Persien, wie wir sagen, verfolgt werden und nicht Freiheit genießen, unter dem Antisemitismus leiden und vor Gericht nur 50% so viel zählen wie in Anführungsstriche normale Iraner, nicht jüdische Iraner. Insofern ist es leider ein sehr aktueller Tag.
Sie leben heute in Berlin, da gibt es auch öfter Al-Quds-Demonstrationen, mal vorsichtig gesagt gegen den israelischen Staat. Wie blicken Sie da drauf?
Ich bin öfter als Journalist bei diesen Al-Quds-Demonstrationen in Berlin mitgelaufen und habe mir das genau angeschaut, weil ich finde, man muss immer genau hinschauen und sich auch selber ein Bild machen, um mitreden zu können und auch ein Urteil fällen zu können. Und man kann es nicht anders sagen, also ich habe die Demonstration als sehr, sehr schockierend empfunden, als dezidiert explizit antisemitisch. Natürlich ist nicht jeder, der da mitläuft, judenfeindlich und antisemitisch, aber wenn man genau hinschaut und sich die Slogans anhört, kann man nicht anders sagen, dass das ja extrem verstörend und eben schockierend ist. Ein konkretes Beispiel, wenn dort gerufen wird, Kindermörder Israel oder noch schlimmer, Juden ins Gas oder Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein, dann ist das Antisemitismus pur und ist ziemlich beunruhigend, nicht nur für Juden, sondern es sollte auch jeden Demokraten zutiefst beunruhigen. Nicht zuletzt, wenn man dort mitläuft und sieht, wie viele Menschen das sind, die wirklich auf die Straße gehen und da ungezügelten Hass auf Israel und aber auch auf Juden propagieren.
Sie schreiben auch, dass Sie bei solchen Demonstrationen Déjà-vu-Erlebnisse haben. Was meint das, Déjà-vu-Erlebnisse?
Es gab Ende 2017 war das, nachdem US-Präsident Trump gesagt hat, dass er die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen wird, deutschlandweit Proteste gegen Israel, die aber auch immer wieder ausgeartet sind in antisemitische Demonstrationen. Beispielsweise am Brandenburger Tor, wo Israel-Flaggen verbrannt wurden. In Berlin-Kreuzberg und Neukölln war das, glaube ich, war das ebenfalls der Fall. Und ich war am Brandenburger Tor dabei. Und ich hatte mich erinnert, dass meine Mutter immer mal wieder von einer Geschichte erzählt hat von ihren Großeltern. Dort hieß es während der NS-Zeit in Teheran von anderen Iranern, von nichtjüdischen Iranern zu meiner Familie, wartet nur, bis Adolf hier ist, dann werden wir euch an den Fleischerhaken aufhängen. Und dieser Slogan war versehen mit einer Nachricht, Chaiber, Chaiber, Juden, Mohammeds Armee kehrt zurück. Das war so eine Beschimpfung oder eine Drohung, die der Familie meiner Mutter gesagt wurde. Und als ich dann 2017 vor dem Brandenburger Tor stand, war es genau dieser Slogan, der auch wieder gerufen wurde, nämlich Chaiber, Chaiber, Juden, Mohammeds Armee kehrt zurück. Damit haben sich die Demonstranten bezogen auf eine von Juden besiedelte Oase zur Zeit von Mohammed, die der Erzählung nach von Mohammeds Armee erobert wurde. Und da hat sich so einmal mehr ein Kreis geschlossen für mich, weil damals ist die Familie meiner Mutter geflohen vor dem muslimischen Antisemitismus und heute holt uns diese alte Geschichte leider ein.
Jetzt sind wir unversehens von der Geschichte von Purim auf das Thema Antisemitismus gekommen. Die Geschichte von Purim hat ja noch einen interessanten Dreh. Der Widersacher der Juden, der Haman, muss hängen. Juden bleiben nicht Opfer, sie können sich wehren. Wie bewegt Sie dieser Punkt, dass Juden in dieser Geschichte am Ende mal nicht die Opfer sind?
Dass wir nicht Opfer sind, gefällt mir natürlich sehr. Es gehört zur jüdischen Ethik und zur jüdischen Moral, dass wir anderen Menschen kein Leid antun. Insofern kann mir das nicht gefallen, wenn andere Menschen in dieser Erzählung zu Schaden kommen. Und diesen Teil der Geschichte, den mag ich natürlich auch nicht, aber was natürlich sehr, sehr schön ist und was auch eine sehr aktuelle Aussage ist, ist, dass Juden nicht Opfer sein müssen und auch nicht Opfer sein sollten, sondern dass wir Juden wehrhaft sind.
Sehnsucht nach Teheran über das heutige Persien und die Geschichte von Purim habe ich mich mit meinem Kollegen Philipp Pamann-Engel unterhalten. Er stammt aus einer jüdisch-iranischen Familie. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Purim beginnt am nächsten Mittwochabend und von da an kreist der Alkohol durch die jüdischen Gemeinden. Denn ein Brauch besagt, man soll sich an Purim so sehr betrinken, dass man die Namen Haman und Mordechai nicht mehr auseinanderhalten kann, also den Helden und den Schurken in der Geschichte, gut und böse quasi. Offenbar kennen viele Religionen Feste, an denen die Welt mal Kopf steht. Sie sind bei Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt. Wie jemand heißt, das sagt mindestens genauso viel über die Eltern aus wie über das Kind. Ich zum Beispiel heiße Gerald. Das ist ein urgermanischer Name und meine Eltern dachten, wenn er mal groß ist, dann soll man seinen Namen in vielen Ländern gut aussprechen können. In der Tat, im Englischen gibt es den Namen Gerald, im Französischen Gérald oder so ähnlich Gérard. Und sogar Israelis können meinen Namen aussprechen. Vielleicht steckt aber in meinem völlig unjüdischen Vornamen sogar eine sehr jüdische Erfahrung, dass man das Land schneller wechseln muss, als einem lieb ist. Heutzutage geben deutsche Eltern ihrem Nachwuchs gerne jüdische Namen wie Ben oder Hannah oder Noah. Was sagt das jetzt aus über das Land, in dem jüdische Namen vor 80 Jahren so gar nicht beliebt waren? Meiner Mutter Ursula hat man den Namen Sarah noch zwangsweise in den Ausweis geschrieben. Christian Röther über die Aussagekraft der Namen.
Hannah und Noah bauen eine Sandburg. Mia und Ben wippen und Elias, der blockiert die Rutsche. Alltag auf deutschen Spielplätzen. Immer öfter sind hier Vornamen zu hören, die ihre Ursprünge in der hebräischen Bibel haben. Die Gesellschaft für deutsche Sprache wertet jedes Jahr aus, welche Namen in Deutschland wie oft vergeben werden. Alle diese Namen finden sich aktuell in den Top 10. Bei den Jungen sind von den 10 häufigsten Namen 4 hebräischen Ursprungs. Bei den Mädchen sind es sogar 5.
Diesen Trend beobachte ich persönlich schon seitdem ich meinen Sohn hier bekommen habe, der ist jetzt 13.
Elena Patwa ist Jüdin. Auch sie und ihr Mann haben für ihre Kinder hebräische Namen ausgesucht.
Also mein Sohn heißt Samuel, meine Tochter heißt Hannah. Also ganz klassisch.
Durch ihre Kinder lernte Elena Patwa auch viele nicht-jüdische Eltern kennen. Deren Kinder haben ebenfalls oft hebräische Namen.
Ich habe auch so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und nachdem haben wir uns auch natürlich mit den Eltern getroffen und von 8 Kindern hatten 6 Namen aus dem Alten Testament, was mich damals auch sehr gewundert hat, aber auch gefreut hat.
Elena Patwa leitet in Kassel das Sarah-Nussbaum-Zentrum für jüdisches Leben. Hier erklärt sie zum Beispiel Schulklassen, was Koscher bedeutet oder was die Tora ist. Manche dieser Kinder tragen selbst Namen aus der Tora und bemerken das erst im Zentrum für jüdisches Leben, weil sie hier zum ersten Mal ausführlich etwas über das Judentum erfahren.
Ich hatte heute gerade eine Schulklasse gehabt und da war ein türkisches Mädchen dabei und die hieß Sarah. Und die war ganz stolz darauf, dass es ihr Name ist. Und die hat es mir auch in das Gästebuch so geschrieben. Aber das schreibt man mit Hasara. Das wird auch ein bisschen anders ausgesprochen. Aber ich vermute mal, das hat den gleichen Ursprung wahrscheinlich.
Sarah ist in der Bibel eine Frau Abrahams und damit eine Erzmutter Israels. Und Sarah galt in der Nazizeit als der jüdische Frauenname schlechthin. Viele Frauen mussten ihn zwangsweise tragen, um als Jüdin identifizierbar zu sein. Detaillierte Namensstatistiken für diese Zeit gibt es nicht, aber kaum vorstellbar, dass damals nicht-jüdische Eltern ihr Kind Sarah genannt hätten oder sich für andere jüdisch klingende Namen entschieden. Doch nach der Nazi-Herrschaft hat sich das schnell geändert, sagt Frauke Rüdebusch. Die Sprachwissenschaftlerin und Namensexpertin arbeitet bei der Gesellschaft für deutsche Sprache mit an den jährlichen Statistiken der Vornamen.
Eigentlich sind sogar jüdisch-hebräische Vornamen schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Vormarsch. Es hat sich natürlich erstmal etwas langsamer durchgesetzt, aber jetzt gerade in den letzten 10, 20 Jahren merkt man es tatsächlich verstärkt.
Ganz so neu, wie man meinen könnte, ist der Trend zu hebräischen Vornamen also gar nicht. Immerhin stammen schon spätestens seit den 70er Jahren viele beliebte deutsche Namen aus der hebräischen Bibel. Miriam und Tobias, Lea und David und die meisten Namen, in denen die Buchstaben E und L aufeinander folgen. El, das hebräische Wort für Gott, wie in Michael oder hebräisch ausgesprochen Michael, was übersetzt bedeutet, wer ist wie Gott. Oder Daniel bzw. Daniel, Gott sei mein Richter. Oder auch Elisabeth, Gott ist Fülle. Auf Elena Patwa trifft das allerdings nicht zu.
Ich wurde nach meiner Großtante benannt und die hieß Jentl. Und Jentl ist ein jüdischer Name, aber in der Sowjetunion so einen Namen zu tragen, das sowas würde man dem eigenen Kind nicht antun. Deswegen hat man den Anfangsbuchstaben genommen, wie es oft in den jüdischen Familien war. Und dann hat man einen russisch oder christlich klingenden Namen gegeben, damit das Kind es einfach leichter hat. Und so wurde ich aus Jentl zu Elena.
Das russische Elena geht zurück auf das griechische Helene, die Strahlende. Inzwischen ist der Trend zu hebräischen Vornamen aber auch weit verbreitet unter Jüdinnen und Juden, die wie Elena Patwas Familie aus der Sowjetunion bzw. deren Nachfolgestaaten nach Deutschland gekommen sind.
In der jüdischen Community tragen Kinder mittlerweile auch jüdische Namen, weil viele Menschen, die aus der Sowjetunion kommen, da war das nicht möglich, sagen wir mal so, weil man immer mit irgendwelchen Schikanen rechnen muss. Und nach dem Zerfall von Sowjetunion hat man den Kindern die jüdischen Vornamen gegeben. Und hier in Deutschland kann man das auch tun natürlich. Ja. Und viele machen das, aber manche auch nicht.
Vor 100 Jahren sah das noch ganz anders aus. Damals wählten Jüdinnen und Juden in Deutschland zumeist keine jüdischen Vornamen, sondern nannten ihre Kinder Max, Bertha oder Siegfried. Das haben die Historiker Michael Wolfsohn und Thomas Brechenmacher analysiert. Nach 1945 ist bei jüdischen Kindern in der Bundesrepublik dann aber wieder ein deutlicher Trend zu jüdischen Namen erkennbar, wie Rachel, Miriam oder Raphael. Wenn nicht-jüdische Eltern hebräischstämmige Namen wie diese vergeben, wissen sie dann um deren Ursprünge? Meistens nicht, sagt die Namensforscherin Frauke Rüdebusch.
Wir haben vor ein paar Jahren eine Erhebung durchgeführt. Da hat sich herausgestellt, dass es vor allem der Klang ist, der da eine wichtige Rolle bei der Vornamenwahl spielt. Viel weniger Bedeutung oder Herkunft. Von daher vermuten wir auch, dass viele Menschen sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass auch Namen wie Mia oder Lilly eine hebräisch-jüdische Herkunft haben.
Elena Padwa hat teils ähnliche Eindrücke gesammelt, aber auch andere Erfahrungen gemacht mit den Eltern, die sie im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt hat.
Wir wurden dann zu Freunden mittlerweile und sie haben mir gesagt, dass sie das sehr bewusst ausgesucht haben, weil es eben jüdische Namen sind.
Mit den Namen ihrer Kinder hätten die Eltern auch ein Zeichen setzen wollen.
Wegen der Geschichte hier in Deutschland, das wollten sie unbedingt so machen.
Lassen sich anhand der Vornamensstatistiken also Rückschlüsse ziehen auf das Verhältnis von jüdischen und nichtjüdischen Menschen in Deutschland? Oder anders gefragt, hat es etwas zu bedeuten, dass es inzwischen ganz normal ist, wenn auf deutschen Spielplätzen Emma, Karl und Frieda Sandburgen bauen mit Aaron, Ella und Elias?
Ich möchte hoffen, dass es so ist und dass man diese sichtbaren und unsichtbaren Brücken dann mehr baut.
Vornamen als Brücken zwischen Kulturen und Religionen. Auch wenn viele Eltern sich darüber bei der Namenswahl vermutlich nicht bewusst sind.
Namen sind alles andere als Schall und Rauch. Christian Röther war das und der Name Christian ist ganz bestimmt nicht jüdisch, so viel ist mal sicher. Und das war aus der jüdischen Welt. Um 7:30 geht es hier weiter mit den Zeitfragen Literatur. Die Kollegen nehmen Sie mit nach Prag und berichten vom verblassenen Ruhm des Václav Havel. Ich habe noch liturgischen Gesang zum Schabbat für Sie. Die drei Kantoren mit einer Eigenkomposition, Eludvarim, diese Dinge. Der Text stammt aus dem Morgengebet, kommt zum Beispiel morgen früh in der Synagoge und betont, wie wichtig das Toralernen ist, also das Nachdenken und die Diskussion über die Tora. Ich bin Gerald Bayroth und wünsche diesmal so einiges, nämlich ein schönes Wochenende und Shabbat Shalom und für nächste Woche ein frohes Purimfest, Purim Sameach.
Eilu dvarim she'en lahem shiur, eilu dvarim she'en lahem shiur. Ha'pe'a ve'ha'bikurim ve'ha're'ayon u'gmilut chasadim.